Hey Leute, na? Sehr schön, dass ihr mit dabei seid.
Wusstet ihr eigentlich, dass diese Folge schon 4 Wochen früher im kostenlosen Bereich der Podimo-App erschienen ist? Na, aha, aha, aha.
Wenn ihr also die allerneueste Episode immer sofort vor allen anderen hören möchtet, dann würden wir an eurer Stelle gehen auf podimo.de/friendsfm.
Die Info findet ihr übrigens auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß beim Hören.
Kommt jetzt die Apothekengeschichte? Kommt,
nee, die
bitte,
kommt nach.
Oh nein. Okay.
Nee, zuerst
Leute,
kommt die,
bleibt dran
zuerst
für die
kommt
Apotheken-
eine viel schlimmere Geschichte.
Okay, erzähl.
Friends FM mit Larissa Ries und Philipp Isterewitsch.
Hallöchen zusammen, hier sind wir wieder bei Friends FM. Das ist euer neuer Lieblingspodcast aus der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Wenn ihr keine Freunde habt möglicherweise und niemand mit euch reden möchte und auch keiner auf eure Sprachnachrichten antwortet, wir sind für euch da. Larissa Ries, die wieder gesund zurück ist, und ich bin auch da, Philipp Isterewitsch. Larissa, schön, dass du wieder da bist.
Oh, ich sag's dir, ich habe also 2-3 Höllenwochen hinter mir. Ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich so, ich habe so eine kurze Zündschnur. Das ist wirklich richtig übel gewesen. Ja.
Wobei,
aber
das mit
danke,
der kurzen Zündschnur,
trotzdem,
das mit der kurzen Zündschnur, ist das, also hängt das jetzt ab von der Krankheit, meinst du, von deinen Krankheitstagen? Oder ist das nicht ehrlicherweise immer so?
Ja, nee, eigentlich muss ich sagen, also normalerweise würde ich sagen, bin ich relativ ausgeglichen eigentlich. Aber jetzt, ich dachte wirklich, ich raste aus, weil ich hatte Influenza. Und erstmal hat es mein Mann, nachdem er 2 Wochen schon zu Hause war, weil sein Knie operiert wurde, ja. Das heißt, er war die ganze Zeit nonstop zu Hause und ich musste alles zu Hause übernehmen. Dann habe ich das gekriegt, kurz danach mein Sohn und dann meine Tochter. Und ich sag's dir, ich war kurz davor, aus dem Fenster zu springen. Also das war wirklich so schrecklich und vor allen Dingen mein Mann und ich, ist auch wirklich uns die Decke auf den Kopf gefallen. Und du musst dir das mal so vorstellen. Wir diskutieren wirklich nicht viel. Aber da war es wirklich so, dass wir beide angefangen haben, uns gegenseitig schon so anzuscheißen. So, aber wegen so Kleinigkeiten. Aber wir mussten beide die ganze Zeit dabei husten und hatten beide keine Stimme. Und es muss so dumm ausgesehen haben, wenn wir beide so versucht haben, ja, aber du hast ja, und dann hast du aber, oh, ich sag's dir, es war so eine erbärmliche Stimmung bei uns zu Hause. Ganz furchtbar. Aber ja, jetzt bin ich wieder zurück im Leben und ja, wie geht's dir denn, Philipp? Was habe ich verpasst?
Und wir müssen uns keine Sorgen machen, denn das Schöne ist, ich glaube, das darf man verraten, Larissa wohnt im Erdgeschoss. Also wenn sie aus dem Fenster springt, dann wird sie es überleben.
Wäre ich nur rausgerollt, in den Garten rausgerollt.
Ja. Ich hatte ja genau, wirklich genau das Gleiche. Also es ist so, ganz viele lagen in letzter Zeit krank und flach. Und ich glaube, diese Viren sind so von Körper zu Körper gesprungen. Dann war ich ja auch noch Karneval, dann haben es jetzt auch alle abbekommen. Da habe ich mich rausgehalten, aber ich hatte das ja auch. Und ich weiß noch, ich bin dann nach der Arbeit aus Berlin zurückgefahren nach Köln und dieser Husten hat mich auch im Ruheabteil gepackt. Und das war so quasi, das war so die, die Inkubation dieser ganzen Viren in meinem Körper. Und ich dachte noch so, ach, jetzt stecke ich wahrscheinlich viele Leute an, oder, aber ich dachte danach, nee, ich bin nur erkältet, weißt du, das war noch so dieses, bricht da jetzt was aus oder bricht nichts aus, und also ich bin nicht Karl Lauterbach, dass ich da immer irgendwie 8 FFP2-Masken möglicherweise mit dabei habe in meinem Rucksack oder so, also saß ich dann da und musste bei jeder Hustenattacke, bin ich aber rausgegangen, weil wie gesagt, Ruheabteil, und da willst du die Leute auch nicht irgendwie stören und halt so voll husten, ne? Du bist halt so der Depp vom Dienst, wo man sich da so denkt.
Das ist so unangenehm,
kann,
ne?
Genau, kann der jetzt einfach mal bitte so einen Hustenbonbon nehmen oder zu Hause bleiben? Und ich dachte mir nur so, ey, ich will doch nach Hause ins Bett. Und ja, das ist, also deshalb, ich fühle es zu 100%. Ich weiß, wie du dich gefühlt hast, Larissa, ich weiß es.
Aber es gibt doch auch diesen Mythos, dass man einfach, wenn man so anfängt, so grippeähnliche Symptome zu spüren, dass man einfach saufen gehen muss. Man muss einmal feiern gehen und dann am nächsten Tag bist du quasi so entweder genesen oder du bist richtig schlimm krank. Also so, das haben wir das zumindest früher immer gemacht. Mittlerweile ist es bei mir eigentlich immer so, dass wenn ich merke, ich werde krank, werde ich auch krank. Und jetzt, es war nicht nur schlimmer als Corona, sondern das war auch schlimmer als damals die Schweinegrippe. Weißt du noch die Schweinegrippe?
Ich hatte auch die Schweinegrippe. Ich hatte auch die Schweinegrippe und ich lag in München, da war ich noch jung, das ist ja auch schon zig Jahre her. Aber da lag ich irgendwo, wobei 15 war ich, oder ist auch eigentlich egal, spielt gar keine Rolle, aber ich lag in so einem separaten Raum und dann kamen auch Ärzte an, die so Schutzanzüge getragen haben. Also das war schon mehr oder weniger.
Ach, du warst richtig im Krankenhaus deshalb.
Ja, ich war damit richtig im Krankenhaus, weil mir ging es ganz, ganz furchtbar.
Oha.
Und das war so quasi, da hat das Universum schon mal die Tür aufgemacht und meinte, guck mal, in ein paar Jahren passiert das, dann kommt nämlich nochmal eine Pandemie und die wird viele Leute betreffen. Also als so Corona kam und so, hatte ich immer so ein Déjà-vu an meine Schweinegrippe da. Aber Schweinegrippe klingt auch wirklich furchtbar, ne? Schweinegrippe,
das klingt schrecklich,
da, also,
ja.
In meinem Kopf verwandelst du dich dann in so ein Ferkel oder so ein Schwein Stück für Stück. Das war wirklich,
ja, genau.
Da hatte ich echt Angst. Egal, komm, bevor wir zur Apothekenumschau mutieren, wir sind wieder gesund und alles ist schön, du bist wieder zurück. Panayota ist ja dankenswerterweise für dich eingesprungen. Und mit Panayota konnte ich
so viel, lieb, die ist so cool.
Die ist super lieb. Mit Panayota konnte ich über etwas reden, da hast du einfach nicht so viel Gefühl für. Wir konnten auch über Autos sprechen, übers Autofahren, das hat auch mal ganz gut getan. Ja.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, Autofahren. Das ist mir ja unfassbar peinlich und ich habe immer das Gefühl, ich bin die Einzige auf der Welt. Also vielleicht habe ich ja jetzt den einen oder anderen, der sagt, nee, Lari, bei mir ist das auch so, aber ich habe ja wahnsinnige Angst vorm Autofahren und mir ist nie irgendwas passiert. Also wir hatten einmal einen Auffahrunfall mit meinem Mann, aber der war nicht so schlimm. Also das war wirklich, also ja, eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Und aber ich habe schon immer, also ich habe Angst vorm Autofahren gehabt und ich kann mir nicht wirklich sagen, wieso. Also vor allem Dingen Autobahn fahren, weil ich fahre auf der Autobahn und denke, okay, ich könnte jetzt einfach kurz so machen, mit dem Lenkrad kurz nach rechts irgendwie rüber schwenken und dann bin ich einfach tot. Und ich denke wirklich immer so.
Das kann sein.
Ja, aber ich denke.
Das kann passieren beim Autofahren.
Das ist so gefährlich und ich denke, ich kenne so viele dumme Leute und die fahren auch Auto und dann denke ich, stell dir mal vor, ey, diese Idioten fahren auch Auto, es ist unfassbar gefährlich und mittlerweile aber habe ich so ein bisschen meine Angst überwunden, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich fahre ja wahnsinnig viel Zug und ich habe irgendwann gedacht, okay, mittlerweile ist mein Sicherheitsgefühl nicht mehr so wie früher. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ist es gefährlicher, am Bahnhof zu stehen, weil wir ständig von irgendwelchen Messerattacken hören und irgendwelche schlimmen Dinge, die da passieren. Und ich fühle mich auch einfach unsicherer als noch vor 5 Jahren, dass ich einfach sage, okay, weißt du was, ich fahre jetzt lieber Auto, weil die Gefahr zu sterben ist mittlerweile ungefähr gleich hoch. Und dann fahre ich einfach lieber jetzt Auto und überwinde mich jetzt mittlerweile sogar Autobahn zu fahren. Aber das,
da bin ich
das
wirklich
hat sich jetzt so
sehr,
mit der Zeit so stolz
da bin
auf mich.
Ich, sehr, ich bin wirklich stolz auf dich, ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren bin ich nach Heidelberg gefahren mit dem Zug, meine ich, um dein Auto, das du, ich weiß nicht, das hast du geerbt oder gekauft, irgendwas war da.
Von meiner Oma abgekauft. Ja.
Stimmt, genau. Und ich will dieses Auto von Heidelberg nach Köln bringen. Da war deine Base noch Köln. Und dann bin ich runtergefahren. Dann waren wir mit deiner Mama noch was essen und trinken. Also natürlich was nicht Alkoholisches, das muss man nochmal dazu sagen, weil die Podcast-Polizei ist bestimmt auch hier unterwegs. Und dann sind wir zusammen, haben wir uns so einen schönen Roadtrip gemacht und sind zusammen zurückgefahren mit deinem Auto. Ich fahre ja auch viel Auto, auch viel Autobahn. Ich mache das sehr gerne, aber ich muss immer wieder sagen, und ich weiß, es klingt blöd, ja, dann soll man nicht so schnell fahren, aber wenn ich 160 fahre auf der freien Autobahn, links auf der Spur oder in der Mitte, also ich versuche mich immer an das Rechtsfahrgebot zu halten, das es ja gibt, nicht ohne Grund, ne, damit Staus nicht entstehen und so, die langsamer fahren, fahren rechts und die irgendwie einen schweren Fuß haben, einfach links, wenn es erlaubt ist. Und weißt du, wie oft das passiert nachts oder so, dass auf einmal von ganz rechts nach links jemand rüberzieht, weil er denkt, die rechte Spur ist gerade Lava oder so. Und da musste ich schon 1000 Mal in die Eisen gehen. Das ist wirklich super gefährlich. Und jetzt wollen sie ja den Führerschein. Die Gespräche gibt es, dass der Führerschein zu teuer ist und so weiter. Das mag alles sein. Aber sie wollen ihn jetzt noch einfacher machen. Und irgendwie war die neueste Idee der Politik dass Eltern, Erziehungsberechtigte schon so ein bisschen, um Fahrstunden sparen zu können, das Autofahren beibringen sollen. Und als ich das gelesen habe, also ich war in dem Fall nur Schlagzeilenleser, vielleicht steckt da noch was anderes dahinter, aber da denke ich mir so, sag mal, geht's eigentlich noch? Wir reden hier vom, das ist so, als ob man sagen würde, ja, damit die Piloten so ein bisschen Verkehrsberufspiloten, damit die sich schon mal bei der Ausbildung ein bisschen was sparen, da kann ja der Lieblingskollege schon mal so ein bisschen was beibringen oder so. Nein, das soll, jeder muss da die gleiche Ausbildung durchlaufen. Ich habe auch zig Stunden genommen. Ich konnte vielleicht ein bisschen, weil ich ein gewisses Talent hatte zum Schalten, mir ein, zwei Stunden sparen. Aber Autofahren ist wichtig. Da geht es am Ende wirklich, also das muss jeder können. Es geht wirklich, das klingt so groß, aber um Leben und Tod. Und ich möchte nicht wissen, wie irgendwann Leute Auto fahren, wenn das Mama und Papa so ein bisschen beigebracht haben, weißt du, dann fahren alle im Kamikaze-Modus. Also das, ja.
Ja, und vor allem Ding, was ich aber auch hardcore finde, ehrlich gesagt, ist, dass es immer noch, also dass du theoretisch mit 100 und gefühlt halb blind einfach trotzdem noch Auto fahren darfst. Und ich finde, auch da sollte es irgendwann mal ab einem bestimmten Alter
oder? Was
hast du jetzt gedacht?
Ich habe gerade was anderes gedacht. Ich dachte so, jemand fährt so 100 und sieht einfach schlecht und dass die dann Auto fahren, du hast ja gerade ein ganz anderes Bild im Kopf. Aber ja, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Aber theoretisch ist es ja möglich. Theoretisch, also wenn du wirklich, also zum Beispiel mein Opa damals hatte irgendwann schon Probleme mit der Sicht, ja, und der ist deshalb dann einfach nicht mehr Auto gefahren, aber hätte theoretisch schon fahren können. Er hat von sich aus dann gesagt, ey, nee, ist vielleicht nicht mehr so gut, ich habe irgendwie immer Probleme mit dem einen Auge deswegen fahre ich irgendwann nicht mehr Auto. Weißt du, aber theoretisch darfst du das ja noch und ich verstehe nicht, warum es nicht nochmal einen Test gibt ab, keine Ahnung, 50, ab 60, ab 70, weißt du, immer so alle 10 Jahre, dass du dann nochmal so einen Führerscheintest sozusagen machen musst. Aber klar, wird ja nicht gemacht, weil die meisten Politiker sind bei uns halt genau in dem Alter, die haben da wahrscheinlich keinen Bock drauf und sagen so, nee, wir können noch super fahren mit Mitte 80, kein Problem, wir brauchen keinen erneuten Führerscheintest.
Also 50, 60 fände ich ein bisschen zu früh, aber so wie du sagst, so ab 70 würde ich auch, also die Gespräche gibt es ja immer wieder und fände ich auch richtig und wichtig. Wir haben meiner Oma da aus München im Unruhezustand auch den Führerschein, also wir, ne, ihre Kinder, mein Vater, ist auch wurscht, wir haben ihr den Führerschein mehr oder weniger weggenommen und das Auto, weil sie vor vielen Jahren mittlerweile...
Die Arme!
Und die ist halt immer so stolz mit ihrem alten kleinen Fiat noch einkaufen gefahren und so und...
Ja, habt ihr das auch gesagt oder habt ihr den einfach irgendwo verschlammt? Wo ist mein Führerschein? Keine Ahnung, Oma, ich weiß.
Es ist was vorgefallen. Und zwar gibt es in München diesen mittleren Ring. Und es gab eine Zeit, da, ich meine, Markus Söder pumpt Gelder rein in München anscheinend. Da soll es schön sein. Und das war eine riesige Baustelle. Und sie wurde zur... Ich kann jetzt darüber lachen, weil es ist nichts passiert. Und wie gesagt, es ist auch schon Jahre her. Es war auch in der Nacht und so. Es hat geregnet, es war dunkel. Sie hat so, jetzt packe ich ihre Krankenakte aus, aber die hat so einen grauen Star, den sie gut im Griff hat. Aber Autofahren, also wenn es regnet und dunkel ist, dann sehen ja Leute, die gut sehen, manchmal fast schon nichts. Und sie hat halt wirklich sehr wenig gesehen und ist dann in München auf den mittleren Ring draufgefahren als Geisterfahrerin. Sie war also auf der falschen Seite.
Ach du Scheiße.
Und dann hat sie noch so erzählt, ja, und dann bin ich da so gefahren und auf einmal blinken mich alle an. Und dann bin ich stehen geblieben und musste da umdrehen, weil irgendwie die Baustellenführung war so blöd, dass das war eine Einbahnstraße. Und dann ist mein Vater diese Strecke nochmal entlang gefahren und hat dann gecheckt, die war einfach komplett auf der falschen Seite. Und Gott sei Dank war es spät und da waren nicht viele Leute unterwegs und sie konnte drehen, weil sie war einfach Geisterfahrerin für ein paar Sekunden. So, und dann hat sie uns das so erzählt. Und so ein bisschen, ich glaube selber, dass sie das gesagt hat, weil sie vielleicht auch von uns dann geschützt werden so wollte vor sich selbst oder so. Aber dann haben auf jeden Fall meine Tante und mein Vater beschlossen, also das war es jetzt mit dem Autofahren. Und haben ihr Auto dann verkauft und jetzt fährt sie halt Bus. Ja, also das ist für sie ganz furchtbar, weil sie ist halt nicht mehr die Grand Madame, die da irgendwie durch ihr München mit ihrem kleinen Fiat hinpurzelt, sondern muss jetzt halt Bus fahren. Naja. Aber ja, es
aber
ist...
Aber kennst du noch also diese wirklich, eine Geschichte von...
Man muss die Leute auch manchmal vor sich selbst schützen. Ja, entschuldige, welche Geschichte? Es ist wieder ein totaler Delay. Es ist ein Delay.
Wir haben schon wieder Delay, ja. Ja, also ich hatte das Auto von meiner Oma ganz frisch, ja. Und ich bin halt vorher nie Auto gefahren. Also seit ich meinen Führerschein hatte, bin ich eigentlich so gut wie nie Auto gefahren.
Kommt
weil
jetzt
ich halt
die
auch immer mit dem Zug und so unterwegs war.
Kommt,
nee,
bitte,
kommt
nach.
Oh nein.
Okay.
Nee, zuerst
Leute,
kommt die,
bleibt dran
zuerst
für die
kommt eine viel schlimmere Geschichte.
Okay, erzähl.
Zuerst kommt die Geschichte, Philipp und ich, wir mussten zusammen auf Ibiza moderieren. Für 1Live haben wir dort eine Sendung gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das so, dass ich, weil ich bin irgendwie früher zurück oder ich weiß nicht genau, irgendwas war da aber auf jeden Fall.
Ich fahre mit dem Auto nach
und
Ibiza.
Ich bin mit dem ja, und da bin ich mit dem Auto, nee, aber ich bin mit dem Auto zum Flughafen gefahren, habe das dort stehen lassen und habe mich so voll erwachsen gefühlt. Und vorher war damals noch mein jetziger Ehemann, der war, da waren wir damals noch relativ frisch zusammen und er hatte zwischendrin das Auto einmal kurz benutzt und ist damit irgendwo hingefahren, weiß ich nicht. Und ja, und auf jeden Fall, und danach habe ich das halt wieder gehabt und habe das dann ja dort am Flughafen stehen lassen. Und naja, auf jeden Fall, dann bin ich mit dem Auto zurück dann gefahren und es war halt schon nachts. Und die ganze Zeit haben mir Autos so, ich habe so gedacht, geben die mir Lichthupe oder was ist das? Komisch. Und dann habe ich meinen Freund halt angerufen, natürlich über die Lautsprecheranlage, keine Sorge, ich war nicht mit dem Handy am Ohr.
Selbstverständlich.
Und
nicht.
Sag so, nee, da passe ich tatsächlich auf. Und dann habe ich gesagt zu meinem, also damals Freund halt, meinem jetzigen Ehemann, so, ey, sag mal, geben die mir Lichthupe? Ich kann das nicht so ganz genau erkennen. Das ist so komisch, das macht mir irgendwie Angst. Und dann meint er so, ja, manchmal sind auch die Straßen uneben. Also manchmal sieht es so aus, weißt ja. du, wenn die Autos hinter dir so hoch und runter hubbeln, das ne, sieht es aus, als ob sie dir Lichthupe geben. Aber ich war mir nicht sicher und ich bin die ganze Zeit gefahren und habe die ganze Zeit gesagt, Mann, ey, ganz ehrlich, ich fahre nie wieder nachts. Ich hasse das,
ich
sehe gar
nichts. Es aber, glaube ich, schon, was das Problem war. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Und ich dachte so, ich hasse das, nie wieder fahre ich nachts Auto. Ey, das ist alles so schwer zu erkennen. Und dann irgendwann merke ich, oh, mein Mann sagt dann so zu mir, sag mal, hast du das Licht an, das vom Auto? Und ich so, ja, das ist auf Automatik. Und ich gucke so rüber und es ist nicht auf Automatik, sondern er, weil er es vorher benutzt hat, hat es ausgestellt, weil seine alte Karre war so, dass man das Licht immer an- und ausmachen musste. Da ging das nicht automatisch. Und ich war daran gewöhnt, dass dieses Auto halt immer automatisch Licht an hat. Das heißt, ich bin über die Autobahn gebrettert, ohne Licht. Und deswegen haben wir alle Lichtlupe gegeben.
Nein.
Weil ich komplett ohne, ja. Das war richtig, weißt du, deswegen, ich rede gerade noch so über die dummen Leute, die Auto fahren. Ich kann mich da überhaupt nicht rausnehmen, weil ich bin einer davon.
Es ist total gefährlich, Auto zu fahren mit den ganzen Kratons. Und Larissa einfach so, hä?
Ja.
Warum die Lichthupe? Ist das ein Blitzlichtgewitter? Weißt du, so, bin ich im Club?
Was ist da los? Ja, und die andere Geschichte war, da war ich tatsächlich auch sehr krank.
Das musst
und
du bitte erzählen. Das ist, Leute, das ist, also das, was jetzt kommt, ist wirklich die beste Geschichte. Da denke ich bis heute dran, wenn ich schicke ihr immer ein Foto, wenn ich mal zu dieser Apotheke fahre und davor parke, kriegt Larissa immer ein Foto von mir, weil das einfach, und ich muss immer, egal wie blöd der Tag ist, lache ich in mich rein, weil ich so denke, hier ist es passiert.
Ja, ich bin da nämlich zu dieser Apotheke gefahren, weil ich krank war. Und das ist so eine kleine Apotheke in Junkersdorf. Und in so einer kleinen Mini-Fußgängerzone. Und ich bin da halt hingefahren und war halt noch so, ich weiß nicht, ob ich Fieber hatte oder was, aber mir ging es auf jeden Fall einfach echt schlecht. Und ich habe ja auch in Junkersdorf gewohnt, also war das für mich wirklich ein Katzensprung. Und bin da halt schnell hingefahren und möchte halt vor der Apotheke halten. Also man ist quasi, also die Parkplätze sind so, dass wenn man parkt, kann man quasi in die Apotheke reingucken. Das ist dann so das Fensterglas. Und ich bin da einfach volle Kanne reingefahren. Ich wollte eigentlich nur anhalten, aber habe nicht schnell genug angehalten. Und die ganze Glas vibriert. Der Apotheker, der Chef davon, kommt rausgelaufen, fängt an, mich anzuschreien, was ist denn hier los? Und ich sag nur einfach, oh, hoppala. Und ich war so völlig perplex, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Es war so schrecklich und war einfach nur so, oh, hoppala. Und er so, ja, wollen Sie denn jetzt auch was kaufen? Und ich, ja, ja. Und dann bin ich da reingetrottet und alle haben mich angeguckt, als ob ich komplett zurückgeblieben wäre, ja. Und irgendwie, ja, also, oh, es war einfach.
Sie ist halt furchtbar. Volle Kanne also, ins Schaufenster reingefahren. Also nicht in irgendein Fenster oder so, sondern wirklich so, pruf, das voll berührt. Aber der Apotheke geht's gut, sie steht da immer noch. Der Apotheker ist aber immer noch so grantig wie davor. Es gibt so viele Apotheken in Köln-Junkersdorf. Es könnte jetzt jede Apotheke sein, von daher kann man das auch aus. Das ist so ein Apotheker. Du gehst da hin, jetzt so als Beispiel, ne, und sagst, hallo, guckst dich schon so um, ist da jemand in der Nähe? Kann ich das sagen? Dann sagst du irgendwie, ja, ich habe einen Pilz am Fuß. Jetzt so als Beispiel, ja. Und das ist so einer, der sagt dann nicht, okay, ich bringe Ihnen was, hier ist eine Creme und ciao. Sondern, ja. Ja, wie groß ist denn der Fußpilz? Sodass dann alle in der Apotheke Bescheid wissen, was du gerade hast. So ein Apotheker ist das. Deshalb ist
ja.
es auch gar nicht
Geh
so
mal
verkehrt,
als
dass du...
Frau. Geh mal nee, als Frau zur Apotheke als Mann und sag, du hast einen Pilz.
Das ist manchmal, aber, ich sag's aber warum dir, machen die das? Ich verstehe das nicht. So eine gewisse Diskretion muss doch auch in der Apotheke geboten sein. Also vor allem, wenn ich schon hingehe und so ganz gedämpft und ruhig spreche, erwarte ich doch, dass es genauso zurückkommt. Ja? Außer ich sage, hallo, ich brauche eine Packung neue Ibuprofen oder so. Ja?
Und dann
aber
vor allem Ding immer dieses laute, ja, sie wissen, wie es funktioniert, oder? Wenn du irgendwas Peinliches abholen musst, du bist so,
genau.
Weiß ich. Also weiß ich eigentlich nicht, aber ich werde es mir später in Ruhe durchlesen. Nicht vor allen hier.
In Berlin hatte ich das mal, da hatte ich auch irgendwie so eine Erkältung und habe eine Packung Aspirin Komplex gebraucht und gehe dann hin in die Apotheke und sage, ja, und ein Nasenspray bitte, weil es gibt nichts Schlimmeres, als mit einer vollen Nase zu moderieren oder so. Ja, kannst du nicht richtig atmen. Es für den Hörer zu, egal, fürs Publikum hört sich das auch schrecklich an, wenn du die ganze Zeit so redest. Es gibt Radio-Moderationskollegen, ich muss umschalten, wenn die sich nasal anhören, weil ich so das Gefühl habe,
ich hasse das auch.
Da moderiert gerade eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ich muss mir das nicht, es klingt einfach furchtbar, es ist unangenehm. Und dann sagt er so, ja. Jetzt habe ich Ihnen aber Aspirin-Komplex verkauft. Sie kriegen kein Nasenspray von mir, weil dann beißen sich die beiden Wirkstoffe und es ist nicht gut. Dann sag ich so. Und dann habe ich ihm auch, gesagt, ich meine,
Quatsch.
Der Mann hat wahrscheinlich seinen Job sehr ernst genommen und wollte mir nur was Gutes tun. Ich kann das schon nachvollziehen, dass Aspirin-C-Komplex da was weiß ich was hier auch alles löst, aber für mich wirkt ein Nasenspray nochmal anders. Ich meinte auch so, naja, aber es ist akut und ich brauche das auch für die Arbeit, um frei reden zu können. Ich sagte, nein, mache ich nicht. Und dann meinte ich so, weißt du was, also ich habe es ihm natürlich anders gesagt, ich meinte so, wissen Sie was, also dann, Ihnen ist aber schon klar, dass ich jetzt 5 Meter weiter in die nächste Apotheke gehen kann und mir dann da das Nasenspray hole. Meinte so, müssen Sie dann mit Ihrem Gewissen vereinbaren, aber so nach dem Motto, ja, müssen sie selbst wissen, was sie ihrem Körper antun.
Oh mein Gott.
Ich so denke, was für eine Show und was für ein Kindergarten. Also wir reden hier von Nasenspray. So, ja, und so war es dann. Ich bin dann in die nächste Apotheke und habe da dann mein Nasenspray bekommen. Ja, Happy End.
Ja, vor allem Dingen, es ist ja auch super wichtig gerade für die Apotheken, dass die ja die Leute bei sich halten, weil es ist ja ein ganz, ganz großes Apothekensterben gerade.
Ich dachte auch.
Und weil die Leute alle jetzt online bestellen, was ja eine Katastrophe eigentlich ist, weil wenn es keine Apotheken irgendwann gibt, dann stehst du da, weißt du. Und vor allem Dingen musst du dann immer weiter wegfahren, weil du hast eben nicht mehr die Apotheke nebenan, sondern dann musst du halt irgendwie, weiß nicht, 50 Kilometer irgendwo hinfahren, bis du die nächste Apotheke hast und da wirklich ein Mensch steht, der dir wirklich Sachen auch erklären kann. Deswegen, ey Leute, ich kann es euch nur sagen, geht zum Apotheker eures Vertrauens und schaut, dass die Leute ihre Apotheken behalten können, weil sonst
mach
ist
ich
es
aber
echt
auch.
Ätzend. Ne?
Mache ich auch,
ja,
wirklich
also
absolut.
Online, ich habe noch nie online bestellt. Ich finde das auch
also
irgendwie
ganz. Also ich bin ehrlich, wenn ich
furchtbar
in so eine Apotheke gehe und sehe dann eine Sonnencreme fürs Gesicht, die ich mir regelmäßig hole und die kostet dann da 40 Euro und im Netz kostet sie 15, bestelle ich sie schon online, aber Ibuprofen oder so Sachen, weißt du, die halt überall gleich kosten oder vielleicht mal 1 Euro mehr oder weniger, die bestelle ich nicht im Netz, sondern gehe dahin, vor allem bei Rezepten und so, weil ich denen auch einfach mehr vertraue und auch irgendwie manchmal so ein Ratschlag, wenn der Apotheker jetzt nicht durch die Gegend schreit, freue ich mich auch drüber, ja. Oder man ist krank und will nicht damit zum Arzt und lässt sich da beraten. Auch die ganzen Senioren und so, jetzt mal ehrlich, ja, die freuen sich ja auch über einen, die haben ja sonst, guck mal, die hören Friends FM, die hören uns zu, die haben irgendwie eine Stunde lang irgendwie so einen Blick nach draußen, aber dann sind sie alleine, dann freuen die sich in eine Apotheke zu gehen und das ist schon, denke ich, sehr, sehr, nein, es ist auch wirklich im Ernst gesprochen, es ist, denke ich, schon wichtig und ich bin kein Fan davon, von diesem Apothekensterben und alles nur noch Netz, 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 ja, das Netz, ich weiß nicht, ob dich da im Netz jemand gut beraten wird und gut beraten kann. Und ich glaube, es geht auch ganz viel um sowas, das klingt jetzt so romantisch, aber um sowas Zwischenmenschliches. Und das kann dir halt die Online-Apotheke nicht geben. Weißt du, jemand, der dich vielleicht auch kennt, der dir sagen kann, hat die Creme besser geholfen, vielleicht hilft die andere. All sowas.
Ja, natürlich. Also es ist wirklich so, dass man wirklich sagen muss, es ist wirklich wichtig, dass man sich immer noch seine Sachen bei der Apotheke kauft, weil
total.
Ansonsten diese Apotheken, die sterben alle weg. Und es ist wirklich nervig, weil dann musst du irgendwo anders hinlatschen oder woanders hinfahren und es wird immer weniger, immer weniger.
Ja.
Ja.
Exakt. Aber was tun, wenn man mit dem Auto reinfährt ins Schaufenster? dann stirbt die Apotheke, aber was auch tun, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel streiken? Also wir zeichnen das gerade auf, während heute und morgen, ich glaube bei euch in Baden-Württemberg nicht, ne? da fährt alles.
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Ich kriege das immer nur mit, wenn ich halt unterwegs bin. Und jetzt gerade zum Glück muss ich nirgendwo hin. Aber ich sag's dir, ich kann nicht mehr mit diesem Scheiß streiken. Also ja, ich verstehe.
Ich habe eine ganz, ganz tolle Nachricht dabei. Also der ÖPNV streikt gerade, also Tram und Bus und so, ne, diese, ich sag mal, kleineren Geschichten in allen Bundesländern heute und auch morgen dann am, was ist heute für ein Tag? Freitag, morgen am Samstag auch. Und morgen ist noch irgendwie so ein Bundesligaspiel. Das heißt, es wird richtig spannend, wenn die ganzen Fußballfans da ins Stadion kommen wollen, ohne Tram. Straßenbahn soll man ja sagen. Ich bin letztens darauf hingewiesen. Tram sagt man nur im Englischen oder im Süden. Ich sag Tram. Ich
was
find das schön.
Ist es so? Man darf nicht mehr Tram sagen?
Also man darf wahrscheinlich schon, aber es ist Tram, ist eher so, kommst du aus dem Süden? Ja, aber Tram, Tram sagst du ja, soweit ich weiß, auch im Englischen. Und Tram ist eher so München, Bayern, keine Ahnung. Ich sage aber immer Tram. Tram
ehrlich,
ist für mich, Tram ist gleich Straßenbahn, ist das Gleiche. Dann gibt's die U-Bahn und die S-Bahn. So, das
wir
streikt.
Wollen natürlich auch nicht, dass sich irgendwelche Bahnen noch diskriminiert fühlen. Also wenn die sagen,
exakt.
Die nicht mehr
also
Tram
hier sind
sagen, dann sagen
alle
nicht mehr
willkommen,
Tram.
Wenn sich jemand als mehr als Straßenbahn identifiziert ist, nehmen wir das natürlich auch ernst. Also das ist uns ein Anliegen hier. Es ist einfach
nee, absolut.
So.
Absolut. Ja.
Ja. Naja, aber es ist was anderes Schönes passiert und das wollte ich dir als Bahnfahrerin und mich hat ja seit eins auch zum Bahnfahrer gemacht. Es ist was Fantastisches passiert, das gab es seit 2018 nicht mehr. Es ist wirklich krass. Es gibt ja diese Gewerkschaft deutscher Lokführer, ne, die immer wieder in den Ausstand tritt und dann gibt es den großen Streik bei der Deutschen Bahn. Ne? Und die haben sich jetzt geeinigt auf einen neuen Vertrag, also die haben ihre Forderungen durchgesetzt, irgendwie Einmalzahlung 700 Euro, bla bla bla. Aber es wird die nächsten 2 Jahre, wegen der GDL jedenfalls nicht, keine Streiks geben bei der Deutschen Bahn. Ist das nicht, ist das für mich die Nachricht des Tages?
Was? Echt?
Ja. Und es ist das erste Mal seit 2018, dass die sich ohne Warnstreik geeinigt haben. Also wirklich so, die GDL saß mit dem Bahnvorstand zusammen im Personalservice, Service mit dem Personal, mit den Chefs da. Mit den ganzen Serviceleuten saßen die zusammen und haben gesagt, okay, was wollt ihr? Und die haben sich da am Tisch geeinigt. Und das finde ich total schön, weil die Leute ja immer
Halleluja.
Schreien, oh, es wird gestreikt und so und wieder gestreikt. Ja, aber manchmal muss es halt auch sein, wenn man nicht zusammenkommt. Und jetzt haben sie sich wirklich da bei diesen Verhandlungen geeinigt. Und das finde ich total, guck mal, seit 2018 gab es das nicht.
Gott
das heißt
sei
es schon
Dank.
Seit fast 10 Jahren. Also die nächsten 2 Jahre, Leute, könnt ihr uns auch hören, im fahrenden ICE. Verspätungen und so weiter bleiben. aber
gut,
sonst erstmal kein Streik. Das fand ich gerade eine sehr schöne Überleitung, weil wir so viel über Autos geredet haben, dann ÖPNV und jetzt fährt die Bahn. Also das ist ein aktuelles Thema, das viele Leute bewegt hat diese Woche. Der Streik, der Nichtstreik bei der Bahn. Über das Autofahren kann man auch immer schimpfen und diskutieren. Aber es gab noch ein anderes Thema, das für große Furore gesorgt hat und für Gesprächsstoff. Es geht um Drogen, es geht um Missbrauch, Übergriffe, Backstage, bei DJ-Gigs, bei Konzerten und so weiter. Und da kommt meine Larissa Ries ins Spiel, die als Larry Luke auf einmal, ich bin ja wirklich News-Junkie, gucke immer alles, Aktuelle Stunde, was weiß ich was, und auf einmal sehe ich da Larissa Ries im Interview. Larissa Ries geht ab, geht viral und so. Und erzähl uns alles. Was ist passiert und was ist der Auslöser, was ist dein Anliegen? Wir möchten alles wissen. Weil ich bin nicht ganz im Thema.
Ich sag's dir ehrlich, ja, ich fand das so verrückt, dass das alles so groß geworden ist, weil ich habe in einem Post erzählt, also wir fangen von Anfang an, damit wir alle irgendwie reinholen. Ja. Ein Typ auf Instagram, der heißt Brad No Limit. Und der war mal Manager bei Steer Management oder war dort einer der Leute, die eben dort gearbeitet haben und Künstlerbetreuung gemacht haben. Und der wurde dort entlassen und hat dann gesagt, okay, jetzt expose ich euch alle. Hat mehrere DJs, die dort unter Vertrag waren, öffentlich an den Pranger gestellt und gesagt, dass die ihre Rollen ausgenutzt haben, dass die sexuelle Übergriffe getätigt haben sollen, dass viele drumherum davon wussten, unter anderem die Chefs dieses Managements. Daraufhin ist eine Riesenwelle losgetreten worden. Dieses Tiermanagement hat sich aufgelöst, die Manager sind raus. Viele Künstler, bevor die schon dieses Management geschlossen haben, haben schon gesagt, sie sind raus, sie wollen mit diesem Management nichts zu tun haben. Und dieser Brad No Limits hat lauter, ja, so Kommentare oder Nachrichten von vermeintlichen Opfern. Also wir wissen noch nicht einfach, ich muss vermeintlich sagen, weil wir es einfach nicht bestätigt haben. Ne? Hat die gepostet, wie Mädels ihm halt geschrieben haben, der und der DJ hat sich auch an meiner Freundin vergriffen oder an mir vergriffen und so weiter.
Furchtbar.
Jetzt ist es so, dass, ja, furchtbar. Und es ist halt so, dass das aber laut Brad No Limits, diesem Typen, gerichtlich wohl gerade oder polizeilich verfolgt wird. Also das ist, liegt wohl alles bei der Polizei. Und wird dort jetzt irgendwie, ja, bearbeitet. Und daraufhin haben viele Festivalbetreiber diese DJs aus ihren Festivals ausgeladen. Clubbetreiber haben sich dazu gemeldet, haben alle gesagt, ja, wir stehen da nicht dahinter, das geht nicht, so ein Verhalten, und wir wollen mit solchen DJs nichts zu tun haben, und deswegen haben wir die aus unserem Line-Up genommen. Und
jetzt kommst du und sagst aber, die Reaktion ist total scheinheilig.
Ich fand das einfach lächerlich und habe in einem Post das gesagt, was ich aber schon immer gesagt habe, es war absolut keine neue Info. Ich habe sogar über dieses Thema in unserer allerersten Podcast-Folge hier bei Friends FM gesprochen. Ich habe gesagt, dass es schon immer normal war, seitdem ich auflege, und ich lege seit über 10 Jahren auf, ja, und habe wirklich angefangen in kleinen Clubs bis zu großen Festivals wie Tomorrowland und Lollapalooza und so. Ich habe wirklich alles gespielt, ja. Und habe das aber immer so wahrgenommen, dass es völlig normal war, im Backstage Drogen zu nehmen, dass es völlig toleriert wurde, dass da jeder einfach rein und raus läuft, ohne dass irgendeine Kontrolle stattfindet, ohne dass man weiß, wie alt sind auch irgendwelche jungen Mädels, ja. Was ist die Funktion von den Leuten, die jetzt hier sind? Sind es irgendwelche Freunde? Sind es irgendwelche? Man weiß es nicht, ja. Und dass ich das Gefühl immer hatte, dass es ein rechtsfreier Raum ist im Backstage, und dass jetzt die Festivalbetreiber sich hinstellen und sagen, oh nein, gegen genau diese 4, 5 Typen ist jetzt öffentlich irgendwie was ans Licht gekommen, oder zumindest werden die jetzt gerade angeprangert. Hat, wir nehmen die raus aus dem Line-Up, weil wir stehen nicht hinter so einem Verhalten. Und ich denke mir halt, ihr habt dieses Verhalten die ganze Zeit noch toleriert. Unterstützt, indem ihr toleriert, genau, indem ihr, oder vielleicht sogar befeuert, nicht alle Veranstalter, um Gottes Willen, ja, aber viele haben dieses Verhalten, oder zumindest es begünstigt, dass es ein unsicherer Raum ist, indem du in deinem Haus quasi, ja, sagst, es ist okay, dass chemische Drogen genommen werden, da kannst du mir nicht sagen, dass dir Sicherheit wichtig ist. Und ich sage auch nicht, dass jeder, der Drogen nimmt, einen Übergriff macht, aber du begünstigst natürlich irgendwo so ein Verhalten, oder zumindest, dass du keine Kontrolle hast, ja. Ich finde halt einfach, wenn man schon sagt, man schmeißt diese Leute direkt raus, ohne dass ja auch wirklich da jetzt irgendwie ein Prozess stattgefunden hat schon, ja. Mhm. Das ist ja eine Sache, aber dass du dann auch sagst, okay, ich kontrolliere aber meine Sicherheitsstandards im gleichen Zug nicht, das finde ich halt scheinheilig. Also wenn du sowas schon machst und die Leute rausschmeißt, dann kontrollier doch auch deine Sicherheitsstandards und guck, dass wirklich in deinem Backstage ein sicherer Raum ist.
Ja.
Weil sonst ist es für mich einfach reine Kosmetik. Einfach nur, um sich reinzuwaschen, zu sagen, oh, guck mal, wir sind so aware, wir passen jetzt voll auf unsere Leute, und das halte ich halt einfach für schwachsinnig. Und ich finde es auch echt lächerlich, dass zum Teil irgendwelche DJs da behandelt werden, als wären sie die absoluten Könige. Und damit befeuerst du das Ganze doch auch. Irgendwelche, man sagt es ja immer so doof, aber es ist halt nun mal so TikTok-DJs, die irgendwie einen Hit haben, die werden zugeschissen mit Geld, die bekommen eine Gage, das ist nicht mehr feierlich. Und andere DJs legen dann da irgendwie für 500 Euro dann 3 Stunden auf den Rest des Abends. Und das ist halt einfach alles, also ich finde das von vorne bis hinten, ist das echt, finde ich, einfach schwachsinnig und echt ein Problem in dieser Szene.
Okay, das heißt, man hört da aber auch raus, weil du ja gerade sagst, eine junge TikTok-DJs, die mit Asche zugehauen werden bis zum Gehtnichtmehr, das sind dann möglicherweise ja auch einfach junge Männer, die denken, sie fliegen jetzt, heben ab, sind die neuen Götter am DJ-Himmel, sind der neue David Guetta. Ganz viel Geld, junges Alter, vielleicht schaffen die sich da so in ihrem Kopf so einen eigenen rechtsfreien Raum.
Ja, und Frauen auch. Also ich habe auch schon, sage ich mal, also auch eine Frau getroffen, die auch nicht, also die wirklich auch sehr schnell gehypt wurde und im Backstage jetzt, sage ich mal, nicht besonders freundlich war und auch ihre 300 Freunde dabei hatte und die auch alle drauf waren bis zum Get-No und die sich da auch benommen haben, irgendwie wie die Axt im Walde. Also das schließt auch Frauen nicht aus. Das ist generell Leute in diesen Machtpositionen, die sich dann einfach verhalten, als wären sie die Könige. Und das finde ich einfach so schrecklich. Was, ihr seid DJs, kommt mal runter. Ihr seid nicht irgendwie die Könige von Apfelsinien, sondern ihr seid einfach nur DJs, die Musik auflegen. So, nehmt euch doch nicht so verdammt ernst. Was geht denn ab? Und behandelt die Leute drumherum irgendwie wie Dreck. Und deswegen finde ich das auch von den Veranstaltern halt echt ein Unding. Ich habe mal vor einigen Jahren bei einem Festival aufgelegt. Und es war so ein Festival, das so im Winter war. Und es war eisig kalt draußen. Und ich habe aufgelegt, komm raus. Und die DJs hatten, das war in so einem Zelt. Und die DJs hatten alle so einen kleinen, so einen kleinen Wagen, wo sie drin sitzen konnten. Wie nennt man das denn? Mhm.
So ein Backstage-Wohnwagen.
Ja, weißt du, wie so ein kleiner. Ja. Genau, wie so ein kleiner Wohnwagen, genau, ganz, ganz klein. So, und dann, wir sind gerade fertig, ich komme von der Bühne, bin noch total verschwitzt und dann kommen die Leute und sagen, hier, ist es okay, wenn der eine Videograf von dem und dem DJ XY bei euch noch reinkommt? Ich so, ja, kein Problem. So, dann kommt er nochmal, ja, ist es auch okay, wenn der und der noch irgendwie von der Produktion von dem auch noch bei euch mit in den Wagen kommen? Ich so, kein Thema, klar. Also es ist halt ein bisschen eng, aber kein Problem, ja. So, und dann sagen die zu mir, ja, tut uns leid, aber die Entourage von dem und dem ist jetzt da und ihr müsst jetzt leider raus. Und ich sag, ey, ich bin seit 10 Minuten vom Gig runter, also ich bin noch voll verschwitzt, draußen ist kalt. Und dann meint er, ja, aber ihr könnt euch dann da auch sonst noch hinstellen, also zu mir und meinem Tourmanager, wir waren zu zweit. Da könnt ihr euch dann hinstellen und da halt irgendwie warten, bis euer Shuttle kommt, weil ja, die Entourage von dem möchte aber jetzt halt hier in den Wohnwagen. Und ich sag, ja, aber das ist die Entourage, die arbeiten hier nicht, die können sich doch draußen hinstellen. Ja, das geht aber leider nicht, weil es kam nämlich noch ein anderer Künstler und der wollte jetzt mehr Wohnwagen haben für seine Entourage und deswegen haben wir zu wenig Wohnwagen jetzt. Und deswegen musst du jetzt bitte raus. Und dann haben die mich echt aus diesem Wohnwagen rausgeschmissen. Und ich musste dann raus und stand dann da in der Kälte, hab gewartet, bis mein Shuttle kam und hab dann auch gesagt, ich spiele da nie wieder. Und im Übrigen ist das auch so eine Sache, diese ganzen Missstände, die ich beobachte, weil es kam jetzt nämlich natürlich dann auch so Kommentare, aha, wenn du von diesen Missständen wusstest, warum hast du nie was gesagt? Ich habe erstmal nie einen sexuellen Übergriff live beobachtet, hätte vor mir irgendwas in der Art stattgefunden, dann hätte ich natürlich der Polizei Bescheid gesagt. Also das ist so absolut klar für mich. Und dass im Backstage Drogen genommen werden, das habe ich schon immer beklagt. Und deswegen meine ich auch, das war auch was ich in der ersten Podcast-Folge bei uns auch schon direkt gesagt habe. Es war nichts Neues, was ich in diesem Kommentar auf Instagram bei mir auch gesagt habe. Ich habe schon immer gesagt, dass mich das nervt, dass im Backstage ständig irgendwelche Leute reinlaufen können, die denken irgendwie, dass es ein rechtsfreier Raum ist und dass die da alle sich irgendwas reinziehen, dass es total toleriert wird und total normal ist. Und ich finde, ich habe da was dagegen getan, weil ich habe immer mit Leuten zusammengearbeitet, die keine Drogen nehmen, die sich gescheit benehmen. Hätte ich jemals irgendwelche dummen Sprüche von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, gehört, die oder irgendwie ein schlechtes Verhalten irgendwie gesehen, dann hätte ich niemals mit denen zusammengearbeitet. Und ich habe ja auch diese Larry Luke Mädelsabende zum Beispiel, ein Abend nur für Frauen, wo nur Frauen reingelassen werden, damit die sich alle sicherer fühlen. Und ich habe das auch immer beanstandet. Ich habe immer auch zu den Festivalveranstaltern, ich habe immer gesagt, ey Leute, das ist nicht cool, dass die Leute sich da hinten da einen reinziehen. Das geht einfach nicht. Ich finde das eine Katastrophe, ehrlich gesagt, dass das so normal ist.
Ja, also super, dass du das thematisiert hast und auch so groß angesprochen hast. Ich glaube, die Sache ist die, ich glaube nicht, dass es jemanden schockt, dass man sagt, oh, es gibt Drogen im Backstage. Ja, das ist so, als ob man sagen würde, was, es gibt Schauspieler oder Politiker, die Drogen konsumieren oder so. Ich glaube, das ist fast schon wie so ein offenes Geheimnis. Aber was eben scheinheilig ist. Und so verstehe ich dich, dass diese Veranstalter da jetzt so einige Leute dafür, dass die jetzt dafür gerade stehen müssen, was aber ja eigentlich eine ganze Branche insgeheim mitgemacht hat oder toleriert hat. Jetzt nicht Leute wie genau, du, aber die viele dazu nichts gesagt haben. Also ist es am Ende des Tages das, was diese Veranstalter da jetzt machen, fast schon so ein bisschen so eine Nebelkerze, die nichts bringt. Und ein genau Gedanke so noch, ich hoffe, es bringt was, aber wir leben ja gerade in so einer Empörungsgesellschaft. Ja, siehe Rammstein, man empört sich wochenlang über ein Thema, alle Medien berichten darüber und 5 Minuten später kommt das nächste Thema, die nächste Sau wird durchs Dorf gejagt und dann vergisst man das schon wieder. Frage, meinst du, es wird sich jetzt wirklich, weil du ja auch ein großer Name bist und hier auch eine Amelie Lenz und so hat sich dazu ja auch geäußert. Also diesmal kommt es ja wirklich auch so ganz oben bei den DJs an. Meinst du, es bewirkt dieses Mal wirklich was, wenn du das nächste Mal in einem Club oder Festival XY spielst, dass da so eine No-Drug-Policy oder wie auch immer man das nennen möchte, dass das dann auch durchgesetzt wird? Hat das jetzt was gemacht mit den Leuten?
Ey, weißt du was? Die Sache ist, dass diese vermeintlichen oder beziehungsweise diese Anschuldigungen von diesem Brad No Limits, ja, die haben ja eigentlich, also die sind ja nicht konkret so richtig. Er sagt ja nicht, das und das ist genau passiert, sondern das ist ja alles recht vage. Normalerweise würde sowas überhaupt nicht ausreichen, glaube ich, dass so eine Welle der Empörung losschießt. Aber ich glaube, dass das einfach nur, dass die Leute nur darauf gewartet haben, dass das implodiert. Und deswegen glaube ich schon, dass sich was ändern wird, weil vor allem die Frauen warten nur darauf. Guck mal, wir sind die ganze Zeit unsere eigenen Bodyguards. Wenn ich irgendwo alleine auflege, auch heute noch, ja, wenn mal mein Tourmanager oder so nicht dabei ist, ich fasse keine offene Flasche an, weil ich aufpassen muss, dass da nicht irgendwas drin ist. Ja, und das ist halt was. Weißt du, also ich finde das immer so schwierig, dass es lange Zeit immer wieder hieß, Frauen sind so benachteiligt in der DJ-Szene. Oh, wir müssen mehr Frauen auflegen lassen. Und ich dachte immer so, das eigentliche Problem ist doch gar nicht das. Frauen können doch auflegen. Also sie sind ja nicht schlechter als Männer, sondern ich glaube halt, dass generell Frauen einfach weniger Interesse hatten die letzten Jahre als Männer. Das siehst du ja auch in vielen Berufen so. Männer machen eher technische Berufe, Frauen eher humanitäre Berufe, obwohl Frauen ja eher meistens statistisch einen besseren Abschluss haben und trotzdem wählen sie Berufe, bei denen es später weniger Geld gibt. Weißt du, also du kannst ja schon sehen, rein statistisch, dass Frauen eben bestimmte Präferenzen haben. Und ich glaube, beim Auflegen ist es so, dass das eben viel Technisches auch ist. Und es ist nun mal so, dass Frauen meistens weniger technisch versierte Berufe auswählen. Deswegen denke ich, hatte das über Jahre eher was damit zu tun, dass Frauen halt einfach, ja, eher sich für andere Dinge interessiert haben, als unbedingt auflegen. Und deswegen fand ich das immer so bescheuert, dass immer das Thema war, oh, die Frauen trauen sich nicht und wir müssen was für die Frauen tun, wir müssen die jetzt alle auf die Bühne stellen. Ich dachte immer so, nee, wenn ihr was für Frauen tun wollt, dann achtet erstmal auf die Sicherheit der Frauen, die schon da sind. Weil das ist auch immer so eine Sache gewesen. Ich habe viele Jahre zum Beispiel einen Tourmanager dabei gehabt, obwohl ich eigentlich mir das gar nicht so arg leisten konnte, aber einfach hauptsächlich wegen der Sicherheit, weil ich hatte jahrelang den Pat dabei, der einfach mein Bodyguard war. Und das sind so Sachen, vor ein paar Monaten habe ich aufgelegt in einem Club und wir waren im Backstage, der Sven, mein jetziger Tourmanager, und ich, wir waren im Backstage und saßen da und da konnte Hinz und Kunz wieder rein und rauslaufen, wie er Lust hatte. Und wir hatten unseren Rider. Also ein Rider bedeutet, dass das dann quasi die Getränke oder Essen oder was auch immer du halt im Backstage brauchst, die du vorher dem Veranstalter gibst. Und dann legt er dir das dahin. Und dann hast du das sozusagen. So, und wir hatten das da. Und das sind bei mir echt immer nur so, keine Ahnung, ein bisschen Wasser, ein paar Bier und so Kram.
Fiji-Wasser und Champagner natürlich.
Natürlich, klar. Und auf jeden Fall kommen dann so zwei Typen und setzen sich einfach zu uns so an den Tisch. Und wir dachten, ja, okay, egal. Und die waren eigentlich ganz nett und haben uns gefragt, ja, und ihr spielt jetzt hier und so, ja, okay. Mm-hmm. Und so nach 5 Minuten Smalltalk sagt der Typ, können wir euch vielleicht noch Nesler anbeten? Und ich dachte so, was?
Hat er das auch noch wirklich so gesagt und in so einem Bade?
Er hat
es
genau so gesagt.
Oh Gott,
ja, können wir vielleicht noch Nesler anbeten? Und dann sage ich so, nein, danke, gehe aufs Klo kommt zurück und der Sven sagt so zu mir, ey Larry, wunder dich nicht, ich habe deine Bierflasche weggestellt. Das hier, die habe ich jetzt geöffnet. Behalte die in deiner Hand. Wir wissen nicht, ob die uns was vielleicht ins Getränk reinmachen wollen oder so. Aber weißt du, solche, mit sowas musst du dich dann rumschlagen. Und dann gab es wirklich ein, zwei Leute, bei denen ich vor allem weiß, dass die was mit der Branche zu tun haben, die dann mir so Texte drunter geschrieben haben. Ja, nein, und man tut doch immer was im Backstage. Wir haben hier ein Awareness-Team und man guckt doch, dass da nichts passiert. Also jetzt ist auf alle Veranstalter abzuwälzen und so. Ich mir denke, erstmal habe ich das nie gesagt, dass das alle Veranstalter sind. Es gibt doch super Veranstalter, die wirklich, also Backstage.
Du sagst das ja genau umgekehrt eigentlich, ist, ja? Ne? Dass diese Veranstalter, die jetzt einen auf Alarm machen, dass das eben nur eine Nebelkerze ist. Ich glaube, das haben alle verstanden.
Genau, weißt du, und dann denke ich mir aber so, die fühlen sich angegriffen, ja. die wissen, dass sie beteiligt sind, weil ich sage dir, 80% der Backstage waren genauso.
Wie genauso? Also
unsicher.
Unsicher,
ein
ja genau.
Ein unsicheres Umfeld, wo null kontrolliert wird.
Nochmal, ne? Weil dieses ganze Gespräch, das klingt jetzt, vielleicht hören einige zu und ich dachte mir auch so, okay, aber what's the news? Was ist jetzt neu daran so, ja? Das ist doch, eigentlich ist das genau. Allen, es ist doch jetzt, es ist an Filmsets, an, natürlich redet keiner darüber, aber es ist auch nicht mein Business. Wenn jemand vor der Kamera oder so performt, soll er sich selber seinen Körper zerstören und seine Psyche und was weiß ich was und sich sonst was durch die Nase ziehen, ja? Aber sobald es in mein berufliches Setting kommt, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn hier an diesem Podcast jetzt gesponnen irgendjemand mit während der Arbeitszeit auch, ja, und ganz nah an uns dran, mit irgendeinem Drogenkonsum uns auch tangieren würde, natürlich wäre das ein Thema und würde auf dem Tisch liegen. Also gar keine Frage, ja. Aber ich muss auch sagen, so, du hast ja auch oft gesagt, auch schade, dass du nicht mal auflegst und so. Ich habe mich ja dann mehr so für dieses, ich will moderieren und mehr Journalismus machen entschieden und Corona hat mir
dabei
geholfen.
Ihr müsst nämlich wissen, Philipp war Techno-DJ früher.
Ich war wilder Techno-DJ. Ja. Wie Clouseau übrigens, das
und
weiß
ein
ja
sehr
auch keiner.
Guter.
Der charmante Clouseau, hey, spielt, ich habe den mal in Bielefeld live spielen sehen, im Hotel Shanghai. Es war unglaublich. Ich dachte so, ist das Clouseau, der Clouseau, der irgendwie hier Gewinner singt und Chicago und mit dem sitzt du irgendwo an einem Steg und trinkst eine Flasche Rotwein. Der ist abgegangen bis zum Gehtnichtmehr. Und das steckte auch so ein bisschen in mir drin. Mir ging es aber nie um Drogen oder so, du wirst es wissen, sondern einfach um dieses Gefühl, weißt du, so diesen Ibiza-Spirit transportieren, so Elektro, Techno, so diesen schönen Vibe und zusammenzuschmelzen mit der Crowd. Und es gibt nichts Schöneres, als an Turntables zu stehen. Und entweder dann kommt so dieser magische Punkt und du bist verbunden mit dem Publikum. Ich erkläre es nicht dir, ich erkläre den Leuten, die zuhören. Und, und selber zu bestimmen, welcher Track gerade läuft, das ist natürlich schon der Wahnsinn. Aber ich sag dir ganz ehrlich, meine liebe Agentin hat mich ab und zu begleitet und wir waren auch ein paar Mal in den Niederlanden gebucht. Das war einer meiner letzten Gigs, bevor dann irgendwie auch Corona das alles beendet hat und ich mich selber auch dagegen entschieden habe. Dann waren wir im Backstage und diese Agentin, die auch schon einiges im Leben gesehen hat, die meinte auch so, das ist hier eine ganz andere Welt und wir müssen gut aufpassen, dass du nicht in Verbindung gebracht wirst mit den Leuten, die sich hier gerade sonst was, und wir reden nicht von Alkohol oder Gras oder sonst irgendwas, sondern wirklich, die sich die härtesten Sachen durch die Nase ziehen. Und jetzt spinn das mal weiter, dann landet da irgendwo ein Foto auf Instagram und im Hintergrund sieht man dich oder sieht man XY, jemand, der diesen Job einfach nur macht, sauber macht und mit der Drogenwelt nichts zu tun hat und nichts zu tun haben möchte,
genau.
Dann bist du ja ganz schnell in dieser Spirale drin. Wie willst du es dann den Leuten draußen oder so erklären? Höchstgradig, also wirklich total gefährlich.
Und vor allen Dingen, bei mir als Mutter ist es noch schlimmer.
Ja, natürlich.
Weil bei mir ist es so, ich habe da immer extrem drauf
geachtet. Bei mir als Hundevater damals auch. Ja, also
ja. Total. Ja, und aber das ist wirklich so, weil ich will auch nicht, dass irgendwie sowas irgendwie in Umlauf kommt. Deswegen war ich da auch immer extrem, extrem vorsichtig, dass da niemand
ich
in
auch,
meinem Umfeld...
Ja.
Irgendwie so, weil die Leute, die können von mir aus nehmen, was sie wollen, aber
sollen sie machen.
Ich finde, es
aber,
ist halt
aber,
nochmal
aber nicht,
für mich persönlich.
Nicht in meiner Nähe und nicht mich, im Arbeitsumfeld.
Vor allen Dingen, weißt du, vor allen Dingen, wenn ich sie nicht kenne. Weißt du, ja. ich es ist nun mal einfach so. Ich weiß, dass viele sich auch getriggert gefühlt haben, weil sie gesagt haben, die Drogen sind nicht das Problem. Und dann, weißt du, wusstest du gleich schon so, okay, Drufi, alles klar, sorry, da bin ich dir wohl irgendwie auf den Fuß getreten. Ja, ich sag auch nicht, dass Leute, die ab und zu mal irgendwas nehmen, schlechte Menschen sind. Aber ich persönlich habe keine Lust, nachts um 3 mit irgendwelchen fremden Männern in einem Raum zu sein, bei denen ich weiß, dass sie gerade chemische Drogen genommen haben und es hat einen Grund, warum die verboten sind. Ja, das sind, das ist eine, eine harte Sache, also sowas wie Kokain und solche Sachen, das ist eine harte Droge.
Es gibt Heroin und dann kommt schon Kokain und das macht dich, und das ist ja das Furchtbare, nicht nur körperlich abhängig, was ja schon schlimm wäre, sondern vor allem psychisch. Und deshalb bleiben im wahrsten Sinne viele Leute darauf hängen und kommen nicht mehr runter, weil, und dann wird irgendwie jedes Wochenende so ein, ach komm, und jetzt immer nur am Wochenende. Aber wenn du das nicht im Griff hast, und das erzählen so viele Leute in Büchern, Podcasts und so, dann wird das zu so einer Abwärtsspirale, dass du dann irgendwie schon eine Line brauchst oder mehrere, um durch so einen normalen Montag zu kommen. Und das wird dann,
Exakt.
Ich finde es grundsätzlich problematisch, weil es ist,
die Gefahr ist viel zu groß,
im wahrsten Sinne hängen zu bleiben.
Ja, und was ich daran auch so problematisch finde, ist halt eben, dass das nun mal einfach die Leute auch verändert. Und ich finde, du siehst das im Backstage eben auch, dass diese DJs denken, sie sind die Kings. Und ich finde das extrem respektlos dem Beruf gegenüber. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was viele DJs, die seit vielen Jahren auflegen wie ich, sagen, was sie für ein Problem mit diesen, wir nennen sie mal diese TikTok-DJs haben, weil diese DJs,
gefällt mir. Ich weiß sofort, was du meinst. Mir blutet immer das Herz, wenn ich irgendwelche TikTok-Künstler bei 1Live vorstellen muss und sagen muss, oh, jetzt kommt ein toller neuer Song, und dann denke ich mir so, okay, wer ist das? Keine Ahnung. Justin 2005 Aachen hat einen Song produziert. Entschuldigung, was?
Genau.
Also furchtbar.
Ja. Ja, das Ding ist halt, diese Leute, die werden halt mit irgendeinem viralen Hit auf TikTok, werden die jetzt irgendwie bekannt, kriegen direkt eine ganz krasse Gage. Ey, von mir aus, aber das Problem ist halt, dass die vorher, viele davon, überhaupt nicht in dieser Szene waren. Das heißt, die haben überhaupt nicht vorher schon aufgelegt oder irgendwie diese ganze Szene kennengelernt. Die denken, sie kommen da jetzt hin und sie müssen jetzt drauf sein und sie müssen ihre 20 Leute mitbringen und sie müssen da jetzt irgendwie den Backstage zerstören und irgendwelche, ich glaube, das habe ich alles schon gesehen. Diese ganzen DJs, die seit 5 Minuten irgendwie in sind, und das ist so respektlos dem Beruf gegenüber, und natürlich sind sie so, weil ich zum Beispiel habe über Jahre, du weißt es, du hast es damals mitbekommen, Philipp, ich habe in jeder Pommesbude aufgelegt, ja, für wirklich eine Gage, die war eigentlich also eine Frechheit, ja. Über Jahre habe ich das gemacht und deswegen war mir das immer schon heilig, auf der Bühne zu stehen. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich da nicht irgendwie besoffen ankomme und irgendwie, keine Ahnung, oder generell da irgendwie was trinke, ja. Ich habe kein Problem mit, vorher mal ein Bierchen oder so zu trinken oder während dem Auflegen mal irgendwie ein Bierchen zu trinken oder so. Weißt du, das ist ja nicht
natürlich
das Thema, aber dieses völlig besoffen auf die Bühne kommen und da irgendwie da den Larry zu machen, da denke ich mir, das hätte ich niemals gemacht, weil ich viel zu viel Respekt vor diesem Job hatte, weil ich so viele Jahre dafür gekämpft habe, auf diesen Bühnen zu stehen. Und aber bei vielen, die jetzt dazukommen, die kennen das gar nicht, die haben da null Respekt vor dieser Arbeit und auch nicht, die verstehen auch nicht, dass sie Dienstleister sind am Ende des Tages. Die werden dafür gebucht, Musik aufzulegen und eine Show zu machen. Und nicht, dass die ihren geilen Abend mit ihren Freunden da haben und im Backstage irgendwie da Scheiße bauen. Und das ist das, was, glaube ich, so viele DJs gerade aufregt.
Das Problem ist, die stolpern dann da rein in dieses Business, sind davon, es gibt eben Leute, die gehen ihren Weg von unten nach oben. Das ist, finde ich, immer der gesündeste Karriereweg. Hast du ja auch gerade beschrieben.
Ja, genau.
Weil sonst gibt's das, die große Gefahr des Höhenflugs besteht dann. Und diese Illusion, dass man denkt, ah, okay, ich muss jetzt wie so ein krasser DJ, wie so ein Rockstar alles zerstören und die Diva raushängen lassen.
Ja.
Nein, die Profis, Leute, die etabliert sind irgendwo im Showbusiness oder Musikbusiness, wie auch immer, das sind die eigentlich nettesten und coolsten Leute, weil die müssen sich nichts mehr beweisen. Wir alle hinter den Kulissen wissen ja,
genau,
wie der Hase läuft. Und irgendwie den Raum zu zerstören oder auch beim Fernsehen oder so, ja, Maskenbildnerinnen furchtbar zu behandeln und ey, du kannst immer, das finde ich immer ganz, ganz furchtbar, gibt's leider immer noch, Gott sei Dank nicht da, wo ich bin und so, aber wir beide kennen von anderen Produktionen Kollegen, da fasst du dir nur an den Kopf und du denkst ja einfach nur so, wer bist du? Und ich glaube, damit kann man diese Folge auch gut abschließen, weil sonst überziehen wir. Und ich glaube, es hilft immer einfach zu landen und sich einmal kurz zu hinterfragen, warte mal, worum geht's? Okay, vielleicht nerve ich einige Leute mit meinem Drogenkonsum. Vielleicht sollte ich das in meinem Wohnzimmer machen, wenn ich es anders nicht hinbekomme. Und nicht Frauen, aber vielleicht auch andere Leute damit in eine wahnsinnig unangenehme, gefährliche Situation zu bringen.
Ja,
das hat einfach bei der Arbeit nichts verloren. Und wenn du es nicht gebacken bekommst, dann suchen wir dir eine gute Klinik raus, die du dann aber selber bezahlen kannst.
Boah, ich sag's dir, uns hassen jetzt so viele Leute, weil es ja vor allen Dingen auch noch ganz
aber
kurz...
Aber warum haben wir irgendwas gesagt, was jetzt irgendwie
der
Also nee, verstehe ich
nicht.
Es ist
ja
nicht.
So, die Zahl der Jugendlichen oder generell jungen Leute, die Alkohol trinken, ist gesunken.
Die geht zurück.
Und die Zahl
ja,
der,
aber die machen
und
alle
die,
andere
die,
Sachen.
Die Drogen nehmen, ja, und die Drogen nehmen, da geht die Zahl hoch. Das ist so
da
crazy.
Da dachte ich
also,
auch so, was
auf jeden
ist
Fall
das
alle,
für eine,
aber
sorry, aber da habe ich mich auch so aufgeregt, auch in Konferenzen bei uns. Wir können nicht sagen, super Nachricht, die Jugendlichen trinken weniger. Das stimmt nicht. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ja. Die nehmen viel früher härteres Zeug. Das ist eine ganz, ganz gefährliche
das
Entwicklung.
Ist so krass. Letzte,
ich habe gerade seit 15 Minuten überlegt, ob ich das droppen soll oder nicht, weil ich möchte niemandem
drop
an den...
Drop it.
Aber ich muss es jetzt sagen, ich finde es ganz, 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 ganz gefährlich, dass so Social-Media-Abteilungen auch von gebührenfinanzierten Sendern sowas posten wie, oh, bald wieder Weekend und dann siehst du da, also das soll so ganz subtil sagen, dass man am Wochenende wieder ballern kann oder so, ja. Das finde ich ganz
echt?
Furchtbar. Wir dürfen nicht Koks und so weiter, auch Weed, finde ich irgendwie, es wurde jetzt freigegeben, legalisiert, ich kenne zig Leute, die das machen und sagen, es ist besser als jeder Rotwein, finde ich super, wenn es aus der Apotheke kommt, alles kein Problem, es hilft dir gegen deine Migräne und so, mach's irgendwie, aber worüber reden wir? Du kannst doch nicht chemische Drogen gleichsetzen mit irgendwie so, als ob das normal wäre oder so, ja? Ach, am Wochenende kann man ja mal so ein bisschen, ja, dann schnallt's halt mal so ein bisschen. Ach, jetzt dann mal wieder ballern und so. Ey, ich finde das eine wirklich, jetzt denken vielleicht wirklich, du magst recht haben, Leute, wir sind voll die Spießer, aber ich finde, das hat mit Spießigkeit nichts zu tun, sondern mit so einem gesunden Menschenverstand. Also haben sich unsere Werte jetzt wirklich so krass verschoben, dass wir sagen, oh, also so ein bisschen ballern, das ist ja nicht schlimm. Da hilft auch kein badischer Akzent, ja, wie vorhin bei dir, um das wieder gut zu machen.
So, jetzt aber, um das alles nochmal abzuschließen, was ich nämlich unbedingt noch sagen wollte.
Ja.
Wie gefährlich das Ganze auch ist, dass eben diese Anschuldigungen im Raum stehen. Aber bisher haben wir noch nichts mitbekommen davon, dass wirklich Hinweise bei der Polizei angegangen sind, dass wirklich irgendwie im Hintergrund polizeilich ermittelt wird. Also bisher haben wir nur einen Typen, der einfach was behauptet und die Typen sind jetzt alle gecancelt worden. Ja? Also ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber am Ende des Tages muss man halt trotzdem sagen, also finde ich das immer schwierig, wenn jetzt das Publikum Richter spielt. Es gibt einen Grund, warum wir Gerichte haben. Ja? Also vor vielen hundert Jahren gab es das so noch nicht und wir haben gesehen, die Welt war mit Sicherheit nicht besser. Also es gibt schon einen Grund, warum die Leute irgendwann gesagt haben, wir brauchen hier irgendwie Beweise und wir brauchen ja eine Staatsanwaltschaft und wir brauchen ein Gericht und so weiter. Es ist natürlich im gleichen Zug auch immer schwierig, sowas nachzuweisen, so eine Tat. Und deswegen verstehe ich das auch, dass dann viele frustriert sind. Aber gleichzeitig wird die Welt, glaube ich, nicht besser, wenn wir jetzt mit so einer Lynchjustiz irgendwie vorangehen. Und
die Sau durchs Dorf jagen.
Genau, weil sowas, weißt du, beim nächsten Mal ist es vielleicht falsch und dann wird den Opfern wieder nicht geglaubt und ich finde das halt einfach echt schwierig an der ganzen Sache auch. Also, dass da wirklich einfach Behauptungen aufgestellt werden und alle springen auf den Zug auf und ich habe bisher noch nichts gesehen, keine Info von der Polizei, dass da wirklich gearbeitet wird im Hintergrund und die Sachen wirklich aufgearbeitet werden. Bisher wurden nur die Typen gecancelt, weißt du?
Kennst du eigentlich dieses Meme, dieses hier von Spiegel TV, wo die Frau so schreit, gibt's keine Beweise? Da musste ich gerade dran denken.
Ja, genau,
um das
gibt's
noch,
keine Beweise.
Gibt's keine Beweise? Das irgendwie, deshalb gucke ich Spiegel TV so gerne, weil da hat man immer so diesen Blick in den Abgrund. Gibt's keine Beweise? Gehen Sie, schauen Sie, was andere Leute machen. Wir machen so viel.
Aber guck mal, aber da sieht man auch, wie relevant... Aber daran sieht man auch, wie relevant dieses Thema eigentlich auch ist, weil obwohl es da keine Beweise gerade gibt und keine weiteren Infos, sondern nur irgendwelche Accusations von irgendeinem
eine Vermutung.
Mitarbeiter,
ja.
Irgendwelche Vermutungen, trotzdem springt die ganze DJ-Welt drauf auf. Und ich glaube, weil es eben höchste Zeit ist, dass diese Sachen auch wirklich ans Tageslicht kommen, weil es eben kein Einzelfall ist. Wir wissen nicht, ob es in den speziellen Fällen genauso stattgefunden hat, wie dieser Typ sagt. Und er sagt ja auch nicht mal konkrete Beispiele. Aber ich glaube schon, dass deshalb viele, vor allem wie viele weibliche DJs, sich hinstellen, wie eben so eine Amelie Lenz zum Beispiel, die sagen, hey, aber wir haben wirklich ein Problem und wir müssen jetzt wirklich was dagegen tun. Deswegen glaube ich, war das schon auch nicht, wie soll ich sagen, also irgendwo schon gut, in Anführungsstrichen, dass das passiert ist, glaube ich, weil so die Welt musste jetzt mal, die DJ-Welt musste mal aufgeweckt werden, denke ich.
Ja, und du bist mitunter die, beziehungsweise nicht mitunter, sondern die, die das mit ins Rollen gebracht hat. Und ich finde, ganz ehrlich, so als Freund, ich bin sehr stolz auf dich, dass du da so eine Aufmerksamkeit auch bekommen hast für so eine gute und wichtige Sache. Und,
ja, aber ich sag's dir, ja. ich habe, als ich das gemacht habe, am nächsten Tag habe ich gedacht, nie wieder. Weil was die Leute mir geschrieben haben, das war so gemein. Ich war da ja nicht drauf vorbereitet, ach, weil ich dachte, also was, wirklich so von wegen, du bist Mittäterin und so und
ja,
du
genau.
hast das Ganze mitgetragen und so weiter. Und also das war schon, das ist schon heftig und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so groß wird. Das war auch nicht mein Ziel, auf den Zug aufzuspringen. Und es war das allererste Mal, dass ich mich jemals zu einem Thema so, das jetzt gerade so breit getreten wird, gemeldet habe, weil sonst halte ich mich immer aus allem zurück und das, was ich gesagt habe, habe ich schon immer gesagt, es war gar nichts Neues. Deswegen
das war gar nichts
so
Neues
gewundert.
Und in meiner Welt ist es auch so ja. das Normalste der Welt, was du da sagst. Also ich glaube, wir haben es alle ja. verstanden und damit schließen
aber danke
wir
für deinen
diese
Support.
Damit schließen wir diese Folge. Sehr, sehr interessant und spannend. Es geht ja aber noch weiter in unserem Bonusbereich. Und da könnt ihr uns Sprachnachrichten reinschicken und uns die Frage eures Lebens stellen. Und wir sind dann für euch da und versuchen, diese Frage zu beantworten. Und jetzt haben wir von Podimo auch sogar eine Telefonnummer bekommen. An
ihr könnt
die
uns
könnt
direkt
ihr uns
erreichen,
die Sprachnachrichten schicken. Genau.
Ja.
Die Telefonnummer lautet, ich lese sie einmal jetzt vor. Ihr könnt sie aber auch einfach nochmal lesen bei uns in der, wie sagt man, in diesen Guidelines da unten. 0152 1540 9750. Ich habe diese Nummer noch nicht auswendig gelernt, werde das aber bald natürlich auswendig drauf haben. Bis nächsten Donnerstag.
Ja, dann sagen wir tschüss und bis
Servus.
Gleich im Bonusteil. Tschüss.
Bis gleich. Tschüssi. Hey Leute, na, sehr schön, dass ihr mit dabei seid.
Wusstet ihr eigentlich, dass diese Folge schon 4 Wochen früher im kostenlosen Bereich der Podimo-App erschienen ist? Na, aha, aha, aha.
Wenn ihr also die allerneueste Episode immer sofort vor allen anderen hören möchtet, dann würden wir an eurer Stelle gehen auf podimo.de/friendsfm.
Die Info findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Hört doch mal rein.